Sie hören Glaube global mit dem Programm Jeschuas Shalom und mit Jurek Schulz aus Hamburg als Gast. Er ist Referent bei der Arbeitsgemeinschaft für messianisches Zeugnis an Israel, einfach und kurz AMZI. Shalom, Jurek Schulz, herzlich willkommen.
Shalom.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und Sie haben ja eine eigene, sehr interessante Biografie. Können Sie uns kurz erzählen, wie das so in Ihrer Familie war mit dem Glauben? Sie stammen ja aus einer jüdischen Familie.
Ja, auf der einen Seite, was der Glaube betrifft, haben wir als Juden eher traditionell gelebt, dass wenn eben die großen Feiertage waren, da sind wir in die Synagoge gegangen. Als Kind bin ich selber in den Religionsunterricht gegangen, aber viel lieber habe ich mich für Sport interessiert. So war ich in der jüdischen Fußballmannschaft. Dennoch aber war der Glaube doch etwas Wesentliches. Da habe ich meine ersten Erfahrungen darüber gemacht, dass es einen lebendigen Gott gibt, unser Rabbiner, der uns da letztendlich auch in das Bibellesen hineingeführt hat. Er hat uns etwas von dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den Vater Abrahams, Isaak, Jakobs, den hat er uns groß gemacht. Und da wusste ich von Kind an, dass es einen lebendigen Gott gibt. Aber dennoch ist oftmals ein Zweifel da gewesen, auch über unsere Geschichte als Juden. Ja.
Geschichte, wie war das denn? Ihre Eltern, die haben die Zeit des Nationalsozialismus erlebt in Deutschland?
Ja. Nein. Mein Vater selber ist unmittelbarer Auschwitz-Überlebender als einziger einer großen polnischen Familie. Mein Großvater war Rabbiner in Krakau gewesen. Und leider sind von väterlicher Seite alle umgekommen. Die mütterliche Linie, die geht zurück nach Litauen. Auch da hat leider keiner überlebt, bis auf eine Großmutter. Desto mehr war es so, trotz der schrecklichen Lebensgeschichten, ist es so, dass die jüdische Gemeinde ein sehr starker sozialer Verband auch war, ja. Und dort hat man seine Ersatzoma gehabt, weil man selbst keine Oma hatte, ja, seine Ersatztante. Und wenn man, wie in meiner Generation, man absolut verwandtschaftslos aufwächst, das macht was mit einem. Das ist das Kennzeichen meiner Generation, so geht es fast allen in Deutschland, in Europa, aber eben auch die, die dann nach Israel gegangen sind oder sonst wo. Aber dadurch ist die jüdische Gemeinschaft noch stärker auch neben dem Religiösen auch ein sozialer Verband gewesen, wo man sich miteinander kannte, Gemeinschaft hatte, Austausch hatte. Ja.
Sie selbst sind dann so Ende der 50er Jahre geboren. Wie war das damals in Hamburg, die Akzeptanz für jüdische Mitbürger?
Also nach Hamburg bin ich erst später gegangen. Ich bin in Frankfurt am Main groß geworden. Und in den 60er Jahren waren wir alle miteinander, auch in unserem Haus. Wir waren 8 jüdische Familien, alle aus Polen und Rumänien. Alle miteinander, die Shoah-Geschichte hinter sich, Überlebende. Und es war uns klar, dass wir nach außen hin so wenig auffallen wollten, wie es geht. Aber nach innen hin war natürlich die Verbundenheit umso größer.
Das haben Sie ja gerade schon gesagt.
Jawohl.
Sie haben dann als junger Mann aus diesem besonderen Hintergrund das Neue Testament gelesen. Das war ja nun nicht gerade selbstverständlich. Wie ist das passiert?
Das hat eine Entwicklung gehabt, die ich gar nicht geplant habe. Ich habe zunächst mal den Beruf eines Handwerkers erlernt und bin später als Maschinist in die Schifffahrt gegangen. Ja. Und wir waren in Frankreich, ich war ein junger Mann gewesen bis dahin. Und das ist auch für mich etwas sehr Elementares festzustellen. Man kann 20 Jahre in Deutschland leben, aber man hat keine Berührung mit Christen, man hat keine Berührung mit dem Neuen Testament. Im Gegenteil, als Jude hat man eher Distanz dann erlebt oder stereotype Aussagen schon in der Schule. Ihr habt ja Jesus ermordet und dergleichen. Und im Ausland habe ich dann auf dem Schiff zum ersten Mal in meinem Leben ein Neues Testament geschenkt bekommen. Ich habe zunächst aus Langeweile, muss ich ganz ehrlich sagen, das Neue Testament aufgeschlagen gehabt. Ich war erst überrascht, dann ist mein Interesse geweckt. dann war ich schockiert. Denn schon im Matthäusevangelium, wenn wir das Geschlechtsregister lesen, lesen wir einen jüdischen Stammbaum. Die Namen innerhalb des jüdischen Stammbaums, die waren mir von Kindertagen an vom Religionsunterricht her vertraut. Und dann zu entdecken, dass Jesus ein Jude ist, wo ich selber immer dachte, Jesus ist ein Christ, er ist der Gott der Christen und hat mit uns Juden nichts zu tun, wo ich dem Begriff nach nur wusste, es gibt ein Neues Testament, aber es noch nie in der Hand hatte, noch nie mich damit beschäftigt. Ich dachte halt, das ist das Buch der Christen. Dann zu entdecken, dass aber auch das Neue Testament ein jüdisches Literaturstück ist, zu entdecken, dass das Neue Testament in der Welt Israels spielt, dass eben auch die Menschen, die ganzen Handlungsebenen zutiefst innerhalb eines jüdischen Kontextes steckt. Also das hatte mich dann doch neben der Überraschung dann auch schockiert und hat noch mehr mein Interesse geweckt, sodass ich dann ein immer stärkeres Interesse hatte und intensivst dann angefangen habe, es weiter zu studieren.
Zu Gast bei Glaube Global ist Jurek Schulz, ein deutscher Jude, der Frieden bei Gott gefunden hat durch die persönliche Begegnung mit Jesus Christus, Jeschuas Shalom. Jurek Schulz, damals auf dem Schiff, was hat das so ausgelöst in Ihnen und um Sie herum?
Auf dem Schiff selber, da habe ich mich zunächst mal geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich mich mit dem Neuen Testament beschäftigt habe, das habe ich zum Teil heimlich in der Koje getan, dass die anderen Leute es nicht so mitbekommen haben. Aber mein Interesse war doch zutiefst geweckt worden über diese Person Jesu, obwohl ich nicht vieles verstanden habe. Aber zu begreifen, er ist ein Jude, zu begreifen, dass das ganze Handlungsmuster eben alles sich in Israel, in Eretz Israel abspielte. Und was das wesentliche Element ist, das Angebot der Vergebung von Schuld, dass Jesus, wie die Propheten es angekündigt haben, derjenige ist, der als der Messias Israel in diese Welt gekommen ist, mit dem Anspruch, auch Sünden zu vergeben. Und aufgrund meines eigenen Lebens, ich immer schon wusste, es gibt einen lebendigen Gott, aber der Punkt, was Vergebung und was Erneuerung des Lebens betrifft, das war mir immer noch rätselhaft, wie das geschehen soll. Und ich habe dann später andere Christen kennengelernt, unter anderem auch messianische Juden, wo ich dann die Möglichkeit hatte, vorübergehend mit ihnen in eine Lebensgemeinschaft zu treten. Und sowohl ihr Lebenszeugnis als auch ihre Schriftauslegung, wie sie das Neue Testament dann ausgelegt haben, das hat mich so nicht nur beeindruckt, sondern so sehr überzeugt, dass ich da dann auch einen Weg Gottes für mich sah und wirklich in Jesus, den Messias, erkannte Vergebung, Erneuerung. Und das hat mein Leben radikal verändert. Ab diesem Zeitpunkt hat Gott es letztendlich so geführt, dass ich grundsätzlich dann etwas anderes begonnen habe.
Kurz noch Ihr Umfeld, die Familie, all die Nachbarn, die Synagoge, wie haben die reagiert?
Sehr befangen bis hin zur Ablehnung. Und ich selber musste erstmal realisieren, wie stark die Wahrnehmung Jesu auch nicht nur in meiner Familie, sondern innerhalb der Synagogengemeinschaft, innerhalb unserer Hausgemeinschaft, wie stark da aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der Shoah, auch hier die Ablehnung Jesu geschieht, weil der Tenor ist eigentlich der, all das, was uns als Juden geschehen ist, ist ja durch getaufte und konfirmierte Menschen geschehen. Die Bediensteten Auschwitz gehörten zu 99% einer Kirche oder christlichen Denomination an. Und hier zu differenzieren, es gibt einen Unterschied zwischen denen, die Jesus wirklich als ihren Messias angenommen haben, aus dem heraus auch eine Verantwortung für den Nächsten wahrnehmen und eben anderen, die in Israel letztendlich nur den Feind sehen. Ja, das war also für meine Freunde und Bekannten in der Synagoge sehr schwer. Es stieß auf Ablehnung und das ist bis zum heutigen Tage so, dass jüdische Menschen oftmals einen sehr hohen Preis bezahlen müssen, wenn sie ihn Jesus als Messias annehmen.
Sie haben das aber gemacht und Sie haben dann auch, weil Sie es wahrscheinlich genau wissen wollten, Theologie studiert. Wie kam es dazu?
Ich habe als Handwerker zunächst mal in einem christlichen Werk gearbeitet und ich habe das Handwerk immer gerne gemocht. Ich liebte Maschinen und Motoren und alles, was damit zusammenhängt. Und innerhalb dieses christlichen Werkes, da wurde ich dann von geistlich orientierten Leuten ermutigt, mich doch mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, ob ich nicht Theologie studieren möchte. Das habe ich erst mal beiseite gelegt, wobei ich muss sagen, bis dahin kannte ich die gesamte christliche Welt gar nicht. Hätte mich einer gefragt, was ist der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch, wäre ich überfordert gewesen. Und dennoch sah ich in der Ermutigung und in der Aufforderung, Theologie zu studieren, durchaus auch einen Weg Gottes für mich, um erstens dadurch die christliche Welt besser kennenzulernen, mit all ihren Unterschiedlichkeiten und zweitens aber vielleicht auch mitzuhelfen, dass die Christen ein neues Verständnis für den Juden Jesu bekommen, eben Jeschua als den jüdischen Messias. Insofern habe ich sehr früh eigentlich schon eine gewisse Brückenfunktion als Berufung gesehen und wahrnehmen wollen. Und letztendlich hat Gott das auch bestätigt, dass ich das heute machen kann.
Genau, das ist genau das, was Sie jetzt mit Ihrem Aufgaben als Referent für die AMCI, diese Arbeitsgemeinschaft, ja tun. Wie ist denn die AMCI so in den Blick gekommen für Sie?
Eigentlich bin ich Ihnen in den Blick gekommen, schon in den 90er Jahren. Ja, ich habe neben einer früheren Gemeindearbeit, einer Tätigkeit innerhalb der Gemeinde für viele Jahre die Verantwortung dann auch gehabt für ein Drogenreha-Zentrum in Hamburg. Und
so kam es dann nach Hamburg. Ne?
Genau. Und immer, wenn AMCI-Referenten von der Schweiz oder von Süddeutschland in Hamburg waren, haben sie bei mir übernachtet. Die haben wiederum von amerikanischen messianischen Juden von mir gehört. Ja, und so schloss sich dann der Kreis. Anfang der 90er Jahre war ich in Jerusalem gewesen und damals hatte die AMCI noch einen Verlag gehabt. Und dort habe ich in Jerusalem in einem messianischen Café eine Broschüre in die Hand bekommen. Die war hebräisch und deutsch. Es gab diese auch in hebräisch und englisch. Ich war so fasziniert von dieser Broschüre, wo vom Hebräischen deutlich gemacht wurde, warum Jeschua der Messias, der jüdische Messias gemäß der Propheten ist. Und so etwas hatte ich in Deutschland noch nie gesehen. Ich habe mir dann die Adresse aufgeschrieben, habe dann, als ich zurück war in Deutschland, Kontakt mit ihnen aufgenommen und dahinter stellte sich dann heraus, war es die AMCI.
So. Ja, also das, was Sie an der AMCI-Bewegung fasziniert, das wurde durch diesen ersten Kontakt ja schon deutlich. Jetzt will ich noch so ein bisschen wissen, bevor wir dann nach der nächsten Musik auch da mehr ins Detail noch gehen wollen. Sie machen eine ganze Menge, also Sie lassen sich für Vorträge einladen, Sie reisen, Sie sind auch im Zielland und besuchen dort Projekte und Sie machen ja auch noch vor Ort weiter mit der Gemeindearbeit. Wie teilt sich das alles so ein bisschen auf in Ihrem Leben?
Ja, das frage ich mich manchmal auch, wie man das so alles im Einzelnen bewältigen kann. Aber ich muss sagen, dass Gott der Herr doch da immer wieder Kraft gibt. Und solange ich noch die Kraft habe, möchte ich das, was ich vorhin auch sagte, diese Brückenfunktion einnehmen, dass Menschen in Jesus zunächst auch mal den jüdischen Messias erkennen, dass ihre Christen ihre Verantwortung für Israel erkennen, dass Christen auch verstehen, dass das ganze Handeln Gottes mit Israel nicht zum Abschluss gekommen ist, sondern immer noch da ist, auch jetzt mit Eretz Israel und Christen eine Verantwortung für Israel, aber auch für die Juden haben. Und ich will mal sagen, das, was auch als messianisch-jüdische Theologie eben, dass ein Umgang, ein vernünftiger Umgang mit dem, was als Altes Testament bezeichnet wird, die hebräische Bibel, das ein neues Schriftverständnis ist für die Propheten, für die Könige Israels und, aber eben auch das Messiasverständnis, dass man versteht, was ist das jüdische Messiasverständnis gegenüber dem christlichen Messiasverständnis. Also insofern soll es ja weiter eine Brückenfunktion sein. Ich bin dankbar, dass in den letzten Jahren eine deutliche Offenheit entstanden ist für messianisch-jüdische Lehre. In Kirchen, in Freikirchen, an Bibelschulen, an Akademien. Das ganz
und im deutschsprachigen Raum.
Im deutschsprachigen Raum, genau. Ja.
Jurek Schulz wird gerne eingeladen. Seine Vorträge helfen Christen, zum Beispiel das Alte Testament, besser zu verstehen. Und gemeinsames Feiern von jüdischen Festen, wie zum Beispiel dem Sederabend, lassen auch für Christen die jüdischen Wurzeln ihres Glaubens praktisch werden. Bei Glaube Global sind wir heute unterwegs mit Jurek Schulz. Er reist durch die deutschsprachigen Länder als gern gehörter Referent zu Themen über Israel und Altes Testament. Jurek Schulz, gibt es so etwas wie einen Renner unter Ihren Vorträgen, den fast alle hören wollen?
Manchmal sind die Vorträge auch von der aktuellen Politik her bestimmt. Im Moment ist es der Vortrag Zankapfel Jerusalem, den ich auch im Fokus Israel veröffentlicht habe. Da werde ich
Fokus Israel ist die Zeitschrift der Anti.
Jawohl. Und da ist ein Artikel eben, wo ich darauf eingehe, warum die Welt, als am 6. Dezember letzten Jahres Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte, warum die Welt in Aufruhr ist. Ein halbes Jahr vorher, am 6. April, hat Wladimir Putin Jerusalem anerkannt. Und die Medien haben das sehr selten nur zur Kenntnis gegeben und es blieb sehr ruhig. Und da gehe ich drauf ein, warum diese unterschiedlichen Reaktionen sind. Das ist im Moment eben aufgrund der politischen Situation gegeben, aber es gibt auch Dauerthemen, wo ich sowohl im Inland als auch im Ausland immer wieder gerufen werde, zum Beispiel das Thema der Jude Jesus, seinen jüdischen Hintergrund besser zu verstehen. Da gibt es ganze Schriftmaterialien auch inzwischen in anderen Sprachen, wo auch Bücher in anderen Sprachen darüber entstanden sind, wo man Manuskripte von mir zusammengefasst hat. Und das interessiert die Menschen sehr stark, weil wenn man einmal einzelne Dinge innerhalb des Neuen Testamentes sich genauer anschaut, dann muss man eigentlich ehrlich sein, begreifen wir sie nicht. Ja, wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halt auch die linke hin in der Bergpredigt. Ja, waren in der Zeit Jesu alles Linkshänder? Oder wie ist das gemeint? Oder als Jesus nach Jerusalem gegangen ist und die Kleider wurden auf den Weg gelegt und auf den Esel beim Einzug Jesu in Jerusalem. Das war ja nicht die Altkleidersammlung von Jerusalem. Warum haben die das gemacht? Warum haben sie Palmzweige in die Hände genommen, obwohl das Passafest ist beim Einzug? Und welche Bedeutung haben die Palmzweige? Ja. Insofern gibt es viele Dinge.
Wir können das jetzt nicht alles im Einzelnen da so ausdiskutieren. Aber mich würde auch interessieren, warum haben die Zeitgenossen damals ihre Kleider vor dem einziehenden Jesus ausgebreitet? War das ein Ausdruck des Respekts?
Genau, das wird immer ist die christliche Auslegung, ist ein Zeichen des Respektes gewesen, aber es hat eigentlich was mit den jüdischen Reinheitsgeboten zu tun. Und bei den drei großen Wallfahrtsfesten sind die Straßen Jerusalems gerade in Tempelnähe, mussten dreimal auch am Tag gereinigt werden. Da ist es so, wer in den Tempel reingegangen ist, musste auch körperlich rituell rein sein. Und von daher hat man die Kleider auf den Weg gelegt, denn es könnte ja möglich sein, dass noch ein Staubkorn auf dem Boden ist. Ja, nur daran sehen wir, dass Jesus vollkommen auch in diesem jüdisch-religiösen Kontext zu Hause war und wir tun gut daran, diesen jüdischen Kontext auch im Neuen Testament verstehen zu können, um dann auch die Aussagen Jesu besser verstehen zu können.
Worüber sprechen Sie am liebsten?
Am liebsten spreche ich das große Heilshandeln Gottes mit Israel und den Völkern, wie es in den Bundesschlüssen dargestellt wird. Und die Bundesschlüsse, die durchziehen sich in der gesamten Schrift wie ein roter Faden. Das ist eines meiner Themen, die ich auch bis in die Details hinein ausgearbeitet habe, wo ich auch an verschiedensten Bibelschulen darüber schon auch referiert habe.
Jetzt werden uns wahrscheinlich viele Menschen zuhören, die die Bibel lesen und schätzen. Und Sie haben ja auch viel mit solchen Leuten zu tun. Warum sollten die etwas mehr vom Judentum wissen?
Damit sie letztendlich ihrem eigenen Bibelverständnis, damit das kompletter wird, die eigene Begrifflichkeit, damit das tiefer wird, damit sie selber letztendlich auch ganz neu eben von dem Juden Jesus ergriffen sind und nicht, ich sag's mal ganz brutal, im Dritten Reich ist der Arier Jesus geschaffen worden, befreit vom Judentum, befreit vom jüdischen Kontext. Und ich glaube, es ist heute oft ein Verlust auch christlicher Theologie, wenn das jüdische Element vollkommen ausgeblendet wird. Und daher ist es eine große geistliche Bereicherung. Und daher ist es notwendig, wenn wir uns mit Jerusalem um die Zeit Jesu beschäftigen, welche Bedeutung hatte Jerusalem? Nicht nur als politische Stadt, sondern auch als religiöse Stadt, auch im
als
Blick.
Als Verheißungsträger.
Als Verheißungsträger.
Ja, Sie lesen aber mit Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht nur die Bibel, Altes Testament und auch Neues Testament, Sie lesen mit ihnen auch die Tora. Warum ist die Tora jetzt auch wichtig für Menschen, die Jeschuas Shalom erlebt haben?
Die Tora ist ja auch die Zusammenfassung der fünf Bücher Mose. Und nach jüdischem Schriftverständnis ist es so, dass Mose quasi der Kern ist. Die Propheten bringen quasi eine Auslegung, die Schriften geben eine Erklärung, wie Israel hier mit der Tora umgegangen ist. Und das Neue Testament ist quasi der Schlusspunkt einer Entwicklung. Aber das Herzstück von allem, hier an dem Punkt sind es die fünf Bücher Mose. Die sind in der jüdischen Tradition in 54 Teile eingeteilt, zusammen mit den Propheten und Schriften. Das ist schon seit 2500 Jahren der Fall. Und mir ist es wichtig, dass wer sich heute mit der Tora, dass einmal das Wort selbst auch einen positiven Klang bekommt. Mhm. Tora hat ja eher auch was mit Gesetz zu tun im Christlichen.
Ja, abschreckend.
Abschreckend. Gesetz und Evangelium als etwas sich Ausschließendes. Ja, und damit ist auch kirchengeschichtlich da der Jude, da der Christ, ja, der Triumphierende, dort die Erniedrigte. Straßburger Münster sehen wir das ja. Die Synagoge als die erniedrigte Braut dargestellt, die triumphierende.
In den Skulpturen da. Oder?
Genau, ja. Genau. Das sind alles Ergebnisse bis hinein in diese Architektur von einer falsch, meines Erachtens, falsch verstandenen Schrifthaltung, die dann immer auch zulasten der Juden gegangen ist. Ja. Und davon müssen wir los. Wir müssen das positive Element auch des jüdischen Bibellesens verstehen, denn die Juden lesen schon länger die Bibel als die Christen.
Im Neuen Testament hat sich schon Paulus, der Apostel, sehr viel beschäftigt mit dem Verhältnis zwischen der jüdischen Religion und dem Glauben an Jesus. Und da war auch immer so die Frage, wer hat denn den Vorrang und diese Sachen. Wie sehen Sie das, diesen Vorrangstreit zwischen der jüdischen Religion und dem christlichen Glauben?
Ja. Ich glaube, auch da wird manches Mal, wird und wurde es falsch interpretiert, weil man das Judentum in der Weise falsch interpretierte, falsch verstanden hat. Weder Paulus noch Jesus haben sich jemals gegen Mose in irgendeiner Weise, auch gegen die Tora, wie Mose sie gegeben hat, in irgendeiner Weise sich gewendet oder sie in ihrer Autorität enthoben. Was sie getan haben beide ist, dass sie sich gegen Traditionen, die Mose entgegenstanden, dagegen haben sich gewendet. Paulus kann sogar sagen, er hat im Keingesetz der Väter in irgendeiner Weise fehlgegangen. Wir würden heute sagen, es gab nichts an Traditionen innerhalb des Judentums, Halacha, die sich in irgendeiner Weise gegen, wo es mosaische Gesetze in irgendeiner Weise aufgehoben wurde, da hat er nicht gesündigt. Ja. Das heißt, er hat ganz normal auch die rituellen Handlungen getätigt. Auch Jesus in der Bergpredigt, das wäre ein Beispiel noch, ja, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist oder euch ist überliefert worden. Da wendet er sich immer an die Traditionen, an halachidische Ordnungen, die nicht unbedingt im Einklang mit Mose, mit der Tora stehen. Und Jesus hat das neu geordnet. Paulus hat das neu geordnet. Und in dem Punkt sind sie auf einer gemeinsamen Linie. Aber keiner von ihnen hat die Tora aufgehoben, hat die Tora in irgendeiner Weise als minderwertig dargestellt. Ja. Insofern müssen wir das in der Weise differenzieren.
Also neu geordnet, aber nicht abgeschafft.
Genau.
Es lohnt sich, über diese Themen noch einmal genauer nachzudenken. Und das kann man auch online machen. Wir haben auf unseren Seiten Glaube Global, ERF Plus, bei dieser Sendung den Link zu der Stelle, wo diese Vorträge online zur Verfügung sind. Jeschuas Shalom, so die Überschrift zu dieser Ausgabe von Glaube Global. Bei mir ist Jurek Schulz von der AMCI. Jurek Schulz, diese Arbeitsgemeinschaft unterstützt Menschen in Israel, die an Jesus glauben. Wie kann das praktisch aussehen?
Indem wir die Projekte, die es in Israel gibt, unterstützen. In ganz praktischer Weise, zum Beispiel in Jerusalem, da gibt es in En Kerem, ein Vorort von Jerusalem, eine Begegnungsstätte für Juden und Nichtjuden, Araber, Palästinenser und so weiter. Und das ist aufgebaut worden von einer ehemaligen Polizistin, einer jüdischen Polizistin, Rachel Netanel, die zum Glauben gekommen ist an Jesus, zur Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist. Und Gott hat es ihr aufs Herz gelegt, ein Begegnungszentrum zu bauen. Insofern ist das Haus dort eine kleine Oase, ein Begegnungszentrum. Und im Haus herrscht eine friedliche Atmosphäre. Als AMCI konnten wir Gelder zur Verfügung stellen, dass in sowohl das Haus als auch innerhalb dieser Arbeit von Beit Netanel, dass diese Schabbate, wo Begegnung stattfindet, durchgeführt werden kann.
Also gibt es besonders eben diese Schabbatabende.
Genau, die Schabbatabende oder eben auch bei arabischen Christen, wo wir dazu beitragen konnten, dass Gemeinden entstanden sind, dass Buchläden entstanden sind, dass Literaturarbeit entstanden ist. Ja, und wir wollen nicht eigene Leute in irgendeiner Weise dort ins Land senden, sondern wir wollen das Bestehende, was im Land ist, das wollen wir unterstützen, das wollen wir fördern und sie da auch mit ihren Gaben ermutigen.
Ich kenne die AMCI jetzt auch schon seit den 90er Jahren und das Erste, was mir so aufgefallen ist, ist, dass diese Bewegung kümmert sich sowohl um messianische Juden, also um Juden, die Jeschua kennengelernt haben, als um arabische Christen. Geht das in der Praxis immer so einfach?
In der Praxis ist es nicht immer einfach. Das wäre zu schön. Ja, da sind wir realistisch. Und dennoch wird eine geistliche Wahrheit deutlich, dass innerhalb der Gemeinden tatsächlich Leute unterschiedlicher ethnischer Herkunft miteinander zu einer Versöhnung finden durch den Geist Jesu, der sie miteinander verbindet, dass sie sich wirklich als Brüdern und Schwestern annehmen können. Und so gibt es im ganzen Land unterschiedlichste Projekte, gemeinsame Projekte auf Leitungsebene, sei es von Seiten der arabisch-christlichen Leiter als auch der messianisch-jüdischen Leiter. Es gibt im Bereich der Kinderarbeiten, ja, King's Kids Arbeit zum Beispiel, oder auch im Bereich Musalacha, Frauenarbeiten. Also es sind sehr, sehr viele Projekte, die es im Land gibt. Und da ist es schön, dass auch die Gemeinden insofern einen friedensstiftenden Charakter haben, der sogar gesellschaftspolitische Auswirkungen hat.
Das ist dann ganz besonders. Eine andere Sache, Sie haben es ja schon gesagt, wir wollen keine eigenen Leute nach Israel schicken, weil das ist halt auch ein bisschen schwierig. Wie sieht das dann aus, wenn Sie trotzdem nach Israel gehen? Dann sind Sie sozusagen immer Diener der Menschen vor Ort. Kann man das so beschreiben?
Ja, also wer heute, ob das junge oder auch ältere Leute sind, ich habe jetzt gerade letzte Woche noch mit einer Dame gesprochen, die schon älteren Jahrgangs ist, über 60, die seit 11 Jahren in Jerusalem lebt und die sich innerhalb einer Holocaust-Arbeit angeschlossen hat, wo sie alt gewordene Menschen dort begleitet und ihnen eine Dienerin ist. Und das sind Liebestätigkeiten, die unbezahlbar sind. Das sind Lebenszeugnisse, die unbezahlbar sind und auch eine Ermutigung. Das ist jetzt im Bereich der Holocaust-Arbeit, aber genauso ist es so, dass auch andere Volontäre in anderen Projekten bei den arabischen Christen oder bei den messianischen Juden reingehen und insofern einen ganz wichtigen Ergänzungsdienst machen, oft Dinge erledigen können, sei es eine Administration oder sonst was, die oft vor Ort gar nicht so geleistet werden, weil jeder, der engagiert ist, wir kennen das auch hier, wer Arbeit hat, der kriegt noch mehr Arbeit, ja, und willkommen ist dann jede Hand, die dann hier nochmal mithilft.
Sie sind ja schon eine ganze Weile dabei, haben also viele verschiedene Projekte erlebt, wie die AMCI auch eben Leuten hilft zu solchen Einsätzen. Hier die ganzen Vorträge, Fragen, immer wieder das Berühren von Vorurteilen und wie man sie auch aufarbeiten kann. Was hält Sie denn so bei der Stange in dieser bunten, vielfältigen, aber auch vielleicht aufreibenden Arbeit?
Einmal ist es der Auftrag. Ich sehe zutiefst einen Auftrag, eine Verantwortung auch darin, in den Gemeinden, in den Kirchen, an Bibelschulen hier die Brückenfunktion wahrnehmen zu wollen, ein jüdisches Verständnis wecken zu wollen für die Person Jeschuas. Und ich will mal so sagen, mein Wunsch ist es, den christlichen Jesus zurückzuholen in den Kontext des Judentums, dass er wieder als jüdischer Jeschua erkannt werden kann. Von seitens der Juden, aber eben auch von seitens der Christen.
Und dass ein Shalom dann hineinwirkt in beide Richtungen.
Jawohl, genau.
Ich muss jetzt noch was anderes ansprechen, was mit der AMCI zu tun hat. In ein paar Tagen, und zwar vom 21. September an dem Wochenende, wird in Krishona bei Basel, wo die AMCI ja gegründet wurde, ein 50-Jahre-Jubiläum gefeiert. Es kann ja sein, dass jetzt jemand, der uns zugehört hat, sich gedacht hat, oh, ich bin nicht so weit weg von Basel und überhaupt, das klingt interessant mit dieser AMCI. Was erwartet den, der sich dorthin auf den Weg macht?
Ja, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit dem Jubiläum, 50 Jahre, das ist ja auch ein Stück weit Geschichte Gottes. Und wir haben 2 Ehepaare aus Israel eingeladen, die unter anderem auch als Referenten dort sein werden. Das ist Hatim und Renate Giris, sie im Norden Galiläas eine arabisch-christliche Arbeit leiten. Und wiederum haben wir ein messianisch-jüdisches Ehepaar eingeladen, Yossi und Runit Ovadia, die die messianische Gemeinde in Karmiel auch im Norden leiten. Beide stehen auch für Versöhnung, für das Projekt Versöhnung im Raum und beide werden Referenten sein. Und ich denke, damit wird auch die Vision Krishonas, die schon vom Gründervater Krishona getragen wurde, erfüllt. Denn Spittler hatte von Anfang an die Vision gehabt, schon 1846, als die ersten damals ins Osmanische Reich gegangen sind. Wir wollen das Evangelium Juden und Arabern, aber eben auch Drusen und allen anderen ethnischen Gruppen weitergeben. Und insofern ist es schön, dass heute nach Krishona eben wiederum aus dem Lande Israels hier Leute kommen. Insofern am Samstag werden wir am 22. September die Eröffnungsfeier haben um 14:30 Uhr in der Kirche St. Krishona. Dann werden wir um 16 Uhr die Besichtigung des Dora-Rappert-Zimmers mit dem Museum haben. Wenn wir wissen, Dora Rappert ist in Jerusalem aufgewachsen, die Tochter des Bischofs von Samuel Gobert. Sie hat auch sehr stark eine prägende Funktion für Krishona gehabt. Dann haben wir aber auch ein Festbankett, Festgottesdienst dann in der Stadtmission Lörrach. Da werde ich selbst dann die Predigt halten. Da geht es um das Thema Chancen der Einheit, wenn Juden und Nichtjuden zusammen unterwegs sind. Was für ein Potenzial ist da? Und insofern werden wir zwei sehr interessante Tage haben. Und an dem Punkt lade ich alle ganz herzlich ein, wem es möglich ist, hier zur Begegnung und zur Gemeinschaft.
Genau, also vielen Dank. Diese Informationen, die kann man natürlich auch im Internet finden. Auf den Seiten von erfplus.de, glaube ich, global finden Sie den Link zur AMZI-Seite. Und dort kann man das auch nochmal sich in Ruhe anschauen. Ja, Jürg Schulz, Toda Rabba, herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren.
Bevakasha.
Yeshua Shalom sei mit Ihnen auf all Ihren Wegen und bei Ihren Einsätzen.
Vielen Dank.
Dass viele das auch spüren mögen.